Und wir sind unser Leben lang dran, zu lernen, in dem auch zu leben. Und wir wollen unser Herz dir öffnen, dir Raum geben, dass du dieses Anliegen in uns zu dem Schub geben kannst. Lasst uns einen kurzen Moment diesen Blick noch halten. Jesus, Christus, der Erhöhte. Und ihm sagen, du bist alles Herr. Du allein. Amen. Der heutige Predigttext stammt aus dem Buch Haggai, die letzten vier Verse. Das ist also fast der Schluss des Alten Testaments. Da kommt noch Zacharia und Malachi. Und es ist die vierte Botschaft, die Gott durch seinen Propheten Haggai übermittelt. Gott hat unter seinem Volk einen Prozess der geistlichen Neuausrichtung angestoßen. Und mich ermutigt so, wie Gott vorgeht. Gott kämpft darum, an erster Stelle zu sein. Und sein Reden ist so eine inspirierende Mischung, echt befreiende Mischung aus Ermutigung, Ermahnung und Verheißung. Diese drei Elemente sind drin. Ermutigung, Ermahnung, Verheißung. Gott will an erster Stelle sein. Ja, ich meine, das ist für uns auch immer wieder ganz hochaktuell. Jesus in den Mittelpunkt unseres Lebens rücken. Da sind wir immer wieder dran. Dieser Mittelpunkt ist so umkämpft. Da ist so vieles, das da hineinkommen will. Und diese Botschaft des Propheten Haggai, das ganze Buch, obwohl uralt, ist hochaktuell. Und wir wollen unsere Herzen geöffnet haben. Und weil es in der Sprache der alttestamentlichen Propheten ist, sind wir herausgefordert, diese Botschaft richtig zu übertragen, so dass wir sie in unserem Leben umsetzen können. Ich möchte mal den Predigttext lesen, Haggai Kapitel 2, die letzten Verse 20 bis 23. Das Wort des Herrn geschah zum zweiten Mal zu Haggai am 24. des Monats. Sage zu Serubabel, dem Statthalter von Juda: Ich werde den Himmel und die Erde erschüttern. Ich werde den Thron der Königreiche umstürzen und die Macht der Königreiche der Nationen vernichten. Ich werde die Streitwagen und ihre Fahrer umstürzen und die Pferde und ihre Reiter sollen zu Boden sinken, jeder fällt durch das Schwert des anderen. An jenem Tag, spricht der Herr, der Herrscharen, werde ich dich nehmen, Serubabel, Sohn des Shealtiel, mein Knecht, spricht der Herr. Ich werde dich zu einem Siegelring machen, denn ich habe dich erwählt, spricht der Herr der Herrscharen. Es ist schon die zweite Botschaft an diesem Tag. Noch einmal schickt Gott seinen Propheten los. Die erste Nachricht ging ans ganze Volk, war eine Zusage des Segen Gottes. Und nun kommt Haggai direkt zu Serubabel, dem Statthalter. Wir haben es gelesen. Sag ihm, ich werde den Himmel und die Erde erschüttern. Ich weiß nicht, ob du vielleicht denkst, muss schon noch cool sein, So eine persönliche Botschaft. Plötzlich steht ein Prophet oder der Prophet vor dir und klopft an und sagt, ich habe ein Wort an dich. Schon cool, ja. Cool schon, aber auch sehr spannungsvoll. Dieser Serubabel, das war ja ein direkter Nachkomme von König David. David, sein Großvater. Und natürlich hatte Serubabel im Hinterkopf diese Verheißung, die an David damals gegangen ist. Dass Gott ihm gesagt hat, ich gebe dir ein ewiges Reich. Aber dieses Reich, das war ja schon unter David, Davids Sohn Salomo, auseinandergebrochen. Und dieses Reich dann in Etappen untergegangen, bis am Schluss sogar Jerusalem gefallen ist und alle Bewohner nach Babylon gefangen weggeführt. Was macht man mit so einer Prophetie? Ja, immerhin, durch das Eingreifen Gottes war jetzt eine kleine Schar zurück in Jerusalem und er, Serubabel, ihr Anführer, aber er hatte keine Macht, er hatte keine Krone, er hatte kein Reich, er war nicht mehr als ein kleiner Regionalbeamter des persischen Königs, Statthalter einer zerstörten Stadt. Ist diese Verheißung da nicht ein bisschen gar groß? Ja, ich meine, vielleicht kennen wir diese Spannung. Vielleicht haben wir das auch schon erlebt. Die Verheißungen Gottes, und ich meine jetzt gar nicht ein persönliches Reden zu dir, das vielleicht auch, aber schon nur die Verheißungen in der Bibel an die Kinder Gottes, an uns, was da uns alles geschenkt ist. Hast du auch schon gedacht, wie wenig sehe ich davon? Was ist denn da los? Warum erfüllt sich nicht mehr? Ja, bei Serubabel ist es sogar so. Wir lesen dann nicht mehr sehr viel von ihm in der Bibel. Es ist einfach so viel klar, als dann Nehemia 70 Jahre später nach Jerusalem kommt, ist diese Stadt immer noch ein Trümmerhaufen. Von diesem gewaltigen Erschüttern Gottes hat sich noch gar nichts ereignet. Die Lage ist desolat. Ja, wo denn hat sich das erfüllt, was Haggai Serubabel ausgerichtet hat? Ich nehme es gleich vorweg. Zunächst einmal im Tod und in der Auferstehung von Jesus. Aber vielleicht hast du die Worte noch im Kopf. Ich werde Himmel und Erde erschüttern, Thron der Königreiche umstürzen, die Macht der Königreiche vernichten, die Streitwagen und so weiter. Wie soll das denn auf Jesus weisen? Ist das jetzt nicht eine gar einfache Auslegung des Pfarrers? Es ist ja immer Jesus. Nein, es gibt ein Prinzip. Und das müssen wir verstehen, wenn wir in den Propheten lesen, sonst können wir das gar nicht einordnen. Lass uns mal einen Schritt zurück machen und versuchen, die ganze Heilsgeschichte in den Blick zu bekommen. Gott beginnt doch, sein Heil anzukündigen. Bereits bei Adam, unmittelbar nach dem Sündenfall, aber dann vor allem bei Abraham. Gottes Versprechen an Abraham, ich mache dich zu einem riesengroßen Volk. Und Abraham brauchte dann schon sehr viel Geduld. Sehr viel Geduld, bis er im hohen Alter, quasi in letzter Minute fast seines Lebens, noch ein Millimeter der Erfüllung erahnen kann. Jakob, der zur Welt kommt. Isaac, der zur Welt kommt. Einer. Und dann Jakob. Und dann seine 12 Söhne. Und die 12 Söhne werden zu 12 Stämmen. Und was Gott angekündigt hat, immer besser sichtbar. Ein Volk entsteht. Ein Königtum entsteht. Und der David dann, er hat ein Reich. Er ist ein mächtiger König. Scheint sich endlich zu erfüllen, was Gott versprochen hat. Aber ich habe es ja schon erwähnt. Während Gott seine Zusage an David erneuert, von einem ewigen Königtum spricht, beginnt gleichzeitig das Reich schon wieder zu zerfallen. Die Verheißung besteht weiter, wird sogar erneuert und gleichzeitig ist das, was bis David immer klarer sichtbar wurde. Gleichzeitig ist dieser David auch ein Wendepunkt. Nämlich, dass die sichtbare Erfüllung wieder immer mehr verblasst. Beispielsweise in unserem Bibeltext hier. Serubabel, die Entwicklung ist schon so weit fortgeschritten, dass da nicht einmal mehr ein Königtum besteht. Ein paar 10.000 Menschen sind übrig geblieben, die zum Stamme Juda gehören. Und schau, diese Entwicklung setzt sich noch fort. So sehr, dass Jesus Christus, als er von Pilatus gefragt wird, bist du ein König? Dass Jesus Christus dort antwortet, ja, ich bin ein König, aber mein Reich ist nicht von dieser Welt. Das ist der große Unterschied zwischen dem Alten Bund und dem Neuen Bund, zwischen dem Alten Testament und dem Neuen Testament. Im Alten Testament entsteht ein sichtbares Reich mit einem sichtbaren Volk, mit einem sichtbaren Tempel, wo sichtbare Opfer dargebracht werden. Ja, all das muss sichtbar werden, weil es ist Gottes Beweis an uns Menschen, dass er seine Verheißung erfüllt. Dass er handelt, dass er die Macht hat, seine Verheißungen aufzurichten. Und wenn du in deinem Leben Zeiten des Zweifels kennst, wo du denkst, ist das mit dem Glauben, ist das wirklich so? Dann geh ins Alte Testament und schaue, vollziehe nach, wie Gott seine Verheißungen sichtbar erfüllt. Aber bereits im Alten Testament betont Gott, und das ist das, was uns alle so herausfordert, zumindest mich, das, was für uns so real ist, weil wir es anfassen können, weil wir es mit unseren Augen sehen können, die Bibel sagt, das ist nur ein Schatten. Die umfassendere Realität ist eine geistliche Realität. Jesus sagt, mein Reich, und das ist die Verheißung, die an David gegangen ist, die Jesus hier aufgreift. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Es ist ein geistliches Reich. Mit einem geistlichen Volk, mit einem geistlichen Tempel und geistlichen Opfern und so weiter. Das ist ein schwieriger Gedanke. Und eigentlich bin ich froh, dass wir aus unserem Alltag sehr viele Parallelen eigentlich haben. Stell dir mal ein Röntgengerät vor. Ja, wenn ich meinen Arm anschaue, da sehe ich Haut und ein paar Sehnen, die sich bewegen, wenn ich meine Hand bewege. Ich kann nur die Oberfläche berühren. Wir alle wissen, das ist noch nicht die volle Realität. Bei einem Arzt mit einem Röntgengerät macht er die Knochen sichtbar. Keiner von uns würde sagen, nur weil ich die Knochen nicht sehe, sind sie nicht real. Natürlich sind sie real, aber sie sind unter der Oberfläche. Ja, das Röntgenbild zeigt die umfassendere Realität. Und irgendeinmal hat man dann das MRI erfunden und da kann man diese Realität noch viel besser sichtbar machen, bis in die kleinsten Details hinein. David ist ein Wendepunkt. Es wird, die Verheißung Gottes wird sichtbar und beginnt dann wieder zu verblassen. Dieser gewaltige Umsturz, der hier beschrieben ist in unserem Bibeltext. Ich werde Himmel und Erde erschüttern und kein Stein wird auf dem anderen bleiben. So könnte man es ja zusammenfassen. Neuordnung aller Machtverhältnisse. Bei den alttestamentlichen Propheten ausgedrückt mit Worten, mit Begriffen, mit Bildern aus der sichtbaren Welt, so wie wir sie kennen. Er meint aber zunächst einen Umsturz in der umfassenderen, in der geistlichen Realität, als Jesus Christus am Kreuz starb. Ist das aus menschlicher Optik ein Moment der Schwachheit, der Niederlage? Man hat das Gefühl, es ist das Ende. Aber die Bibel nimmt uns ja hinein und zeigt die umfassende Realität. Und was sagt die Bibel? Es ist ein Moment des größten Triumphs. Ich werde den Himmel und die Erde erschüttern. Die Machtverhältnisse werden umgestürzt. Schau mal, was steht in Kolosser 2, Vers 14 und 15. Den Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte, weil wir die Forderungen des Gesetzes nicht erfüllt hatten, hat er für nicht mehr gültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Und jetzt kommt's. Und damit die gottfeindlichen Mächte und Gewalten entwaffnet und ihre Ohnmacht vor aller Welt zur Schau gestellt. Durch Christus hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen. Dieser Moment der Schwachheit in der sichtbaren Realität ist der triumphale Sieg in der umfassenden Realität. Und ich glaube, wir können schon einordnen, was hier beschrieben ist. Gott ist heilig. Gott ist rein. Gott ist geschieden von allem Unrecht, von allem Stolz, von allem Egoismus. Und selbst wenn du für dich sagen kannst, also mein Charakter und mein Handeln ist annähernd vollkommen. Stolz kenne ich nicht. Und Egoismus muss man schon eine Weile suchen. Kann ja sein, dass jemand so denkt. Aber schau, selbst dann ist Gott der Heilige. Und er kann keine Gemeinschaft zulassen, wenn auch nur irgendwo am Rand unseres Lebens ein Stückchen Unrecht haftet. Als gerechter Richter muss er uns zur Rechenschaft ziehen. So mächtig war die Folge der Sünde. Sie brachte Verdammnis über jeden, der sündigt. Punkt und aus. Und es sind diese Machtverhältnisse, die Jesus erschüttert. Es ist dieses Machtverhältnis, das Jesus umkehrt. Wer Jesus bittet, seine Schuld auf sich zu nehmen, bei dem hat in dem Moment die Sünde ihre ganze Kraft verloren. Triumphaler Sieg, Umkehr der Machtverhältnis. Apostel Paulus ist sich da nicht zu schade, diese Gedanken immer voll auszuformulieren. Und er macht das wie folgt. Er sagt, also wer diese Vergebung in seinem Leben erfahren hat, der darf eines wissen. Vorher reichte die kleinste Mikrosünde, um definitiv von Gott zu trennen. Und wer Vergebung hat, der darf wissen, weder Tod. Und schon gar nicht irgendetwas im Leben. Und weder Engel, noch unsichtbare Mächte, gegenwärtiges, zukünftiges, irgendwelche gottfremdliche Kräfte, hohes oder tiefes, nichts, nichts, nichts kann uns jetzt noch trennen von der Liebe Gottes. Spüren wir, wie da alles auf den Kopf gestellt ist, ein triumphaler Sieg von Jesus. Ja, ich lade immer wieder ein, zu Jesus zu kommen. Sünde bringt Verdammnis über uns. In letzter Konsequenz, ewige Trennung von Gott. Und Jesus ruft uns und sagt, ich biete dir meine Vergebung an. Wenn du sie annimmst, kann dich nichts mehr von meiner Liebe trennen. Ja, Gott hat alle Macht erschüttert. Er hat sein Reich aufgerichtet. Und es muss uns gar nicht verunsichern, dass wir da nicht hineinsehen. Wir sehen nur die Oberfläche. Wir sehen nur die sichtbare Welt. Und da gibt es so viel mehr, die geistliche Welt. Aber weißt du, was ich gemerkt habe? Ich weiß nicht, ob es dir ähnlich geht, aber diese Sprache hier, von dieser Schlacht, Streitwagen und Fahrer und Reiter, die zu Boden sinken, diese Sprache aus unserer sichtbaren Welt hilft mir einzuordnen, wie tosend, wie triumphal, wie weitreichend dieser Umsturz in der geistlichen Welt war. Der Sieg von Jesus. Und wenn wir jetzt weiterlesen, Vers 23, wird das noch deutlicher. An jenem Tag, spricht der Herr der Herrscharen, werde ich dich nehmen, Zerubabel, Sohn des Schealtiels, mein Knecht. Und ich werde dich einem Siegelring gleich machen, denn ich habe dich erwählt. Es muss uns nicht verwirren, dass hier Zerubabel genannt ist und die Erfüllung erst 500 Jahre später mit Jesus kommt. Das ist typisch für die Propheten, wo sich die Sichten, die Perspektiven überlappen. Gott, der ja die Zukunft kennt, sieht in Zerubabel bereits Jesus, der kommen wird. Ja, wir lesen im Stammbaum von Jesus, Matthäus Evangelium Kapitel 1, ist ja schon alles schön aufgezählt, nicht ohne Lücken, sondern die wichtigen Personen sind genannt. Und da steht Folgendes. Nach der babylonischen Gefangenschaft zeugte Joachim Shealtiel. Shealtiel zeugte Zerubabel. Zerubabel zeugte Abihud. Und dann und so weiter. Jakob zeugte Josef, der Mann der Maria, von der geboren ist Jesus, der da heißt Christus. In der Abstammungslinie von Jesus kommt Zerubabel vor. Und in Zerubabel sieht Gott bereits den kommenden Jesus Christus. Am Tag der Neuordnung aller Machtverhältnisse, diesem dramatischen Ereignis, wird Zerubabel oder wir ordnen das zu, konkret Jesus Christus als ein Nachkomme, den von Gott erwählte Siegelring, der königliche Siegel. Er steht für Autorität, er steht für Befehlsgewalt. Heute würden wir sagen, die Unterschriftsvollmacht. Wenn alles erschüttert wird, Himmel, Erde, Königreiche umstürzen. Wer wird die Macht übernehmen? Jesus Christus. Ich könnte viele Bibelverse hier lesen, die das ausdrücken. Ich möchte nur zwei lesen. Philipper 2, Vers 9. Gott hat ihn erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über allen Namen ist. Epheser 1, Vers 21 und 22 beschreibt das sogar noch ein bisschen genauer. Christus steht jetzt hoch über allen Mächten und Gewalten. Das ist das Bild vor Augen, Umsturz, Streitwagen und so weiter. Er steht hoch über allen Mächten und Gewalten. Hoch über allem, was Autorität und Einfluss ausübt. Er herrscht über alles, was Rang und Namen hat. Nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Der umfassenden Realität. Die, wo wir jetzt noch nicht hineinschauen, außer mit dem Blick des Glaubens. Ja, Gott hat ihm alles unter die Füße gelegt. Er hat ihn, den Herrscher, über das ganze Universum zum Haupt der Gemeinde gemacht. Das ist hier angekündigt. Zerubabel, an diesem Tag werde ich dich nehmen und einem Siegelring gleich machen. Und schau, das ist nicht einfach eine Information. Was nützt es mir, wenn ich weiß, dass die gegenwärtig Mächtigen dieser Welt Trump oder Putin heißen? Was nützt es mir? Gar nichts. Aber Jesus sagt zu seinen Jüngern, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erde. Und seid gewiss, ich bin bei euch. Jeden Tag bis zum Ende der Welt. Es ist für uns mehr als eine Information. Es ist eine Zusage, dass diese Autorität, dieser Jesus Christus, uns Zugang gewährt. Dass wir mit ihm unterwegs sein dürfen. Dass ich mich an seiner Seite halten darf. Dass er sich eben nicht scheut, uns Freunde zu nennen. Oh ja, ich will mich an Jesus halten. Ich will nahe bei ihm sein. Der Apostel Paulus ermutigt die Christen in Kolossea. Und das finde ich wirklich stark ausgedrückt, wenn wir jetzt dieses Bild vor Augen haben. Ihr habt an der Fülle Gottes teil, weil ihr mit Christus verbunden seid. Mit ihm, der das Oberhaupt aller Mächte und Gewalten ist. Kolosser 2, Vers 10. Wenn wir beten, wenn wir sagen, Jesus Christus, bevor wir weiter plappern, lass uns doch einen Moment erinnern, mit wem wir reden. Wenn wir das vor Augen haben, ich rede jetzt mit ihm, der das Oberhaupt aller Mächte und Gewalten ist, ich weiß eines, es wird unser Beten verändern. Mehr Ehrfurcht, aber auch mehr Glaube und mehr Kühnheit. Das gefällt mir, das will ich. Es ist wie Kinder auf dem Pausenhof, die in einen Streit verwickelt sind, irgendeine Herausforderung haben und der eine sagt zum anderen, lass mich in Ruhe, sonst sage ich es meinem Vater und der ist im Fall stark. Ja, genau so dürfen wir unsere Seele Mut machen. Ich sage es dir jetzt, ich sage es jetzt dir, Jesus, und ich weiß, du bist im Fall das Oberhaupt aller Mächte und Gewalten. Wenn wir anbeten, erinnern wir uns doch zuerst daran, wen wir ehren. Es wird unsere Anbetung verändern. Mehr Ernsthaftigkeit. Wahrscheinlich auch ein stärkeres Bewusstsein meiner Unwürde. Wer bin ich, um diesen Jesus anzubeten? Es macht mich abhängig von der Gnade. Und es ist diese Abhängigkeit, die unserem Gott gefällt. Aber wir können auch sagen, wenn es darum geht, das zu tun, was Jesus uns geboten hat, seinen Geboten, in der Bibel. Lasst uns in Ehrfurcht nicht diskutieren, sondern vertrauen, dass er schon weiß, worauf es in seinem Reich ankommt. Denn er ist das Oberhaupt. Er hat die Befehlsgewalt inne. Dieser Prophet Haggai wird von Gott zu Zerubabel geschickt mit dieser Botschaft. Was soll der mit dieser Botschaft anfangen? Ist ja noch weit, weit, weit in der Zukunft. Ich meine Folgendes zu sehen hier in diesem Bibeltext. Es ist Gott ein Anliegen, Zerubabel daran zu erinnern, dass dieser Tag kommen wird. Er fordert ihn auf, richte deinen Blick darauf. Rechne damit, halte fest an dieser Hoffnung. Verliere das nicht aus den Augen. Obwohl der Tag noch in weiter Ferne ist, will Gott, dass dieser Zerubabel darauf ausgerichtet lebt. Im Hinblick auf dieses Ereignis. Nun, für uns ist das eigentlich viel einfacher. Wir können zurückschauen, wir wissen, wann und wie sich das erfüllt hat. Ja, sogar noch mehr. Wir dürfen bereits in dieser Realität leben, wir dürfen bereits daran teilhaben. Und trotzdem würde ich sagen, bleibt auch für uns, obwohl es einfacher ist, bleibt auch für uns die Herausforderung bestehen. Die geistliche Realität vor Augen zu haben. Ja, schau einmal, es ist nämlich hochspannend, dass diese Prophetie, die kommt dem Propheten Haggai zweimal, ich werde Himmel und Erde erretten. Am Anfang des Kapitels und hier am Schluss. Und im Hebräerbrief wird das aufgenommen und zitiert. Und wie oft in der biblischen Prophetie ist auch die Erfüllung mehrschichtig. Ich lese, was da im Hebräer 12, Vers 27 bis 29 steht. Das Erschüttern von Himmel und Erde wird nicht nur auf Tod und Auferstehung von Jesus bezogen, sondern dann auch noch gleich auf ganz das Ende. Es bedeutet, Hebräer 12, Vers 27, dass bei dieser Erfüllung die ganze geschaffene, bei dieser Erschütterung, Entschuldigung, die ganze geschaffene Welt vergeht. Bleiben wird nur das, was nicht erschüttert werden kann. Auf uns wartet also ein unerschütterliches Reich. Und die Schlussfolgerung im Hebräerbrief: Was bedeutet das für uns? Ist auch das einfach ein interessantes Wissen? Nein, es hat Konsequenzen. Dafür wollen wir Gott danken, lesen wir. Und aus Dankbarkeit wollen wir ihm mit Ehrfurcht und Ehrerbietung so dienen, dass er daran Freude hat. Denn unser Gott ist wie ein Feuer, das alles verzehrt. Unerschütterliches Reich. Wir leben in einer Zeit, wo alles unsicher scheint. Sogar bei unserem Rentensystem, das so angelegt ist, dass eigentlich nichts passieren kann, sind sich die Experten nicht so sicher. Man kann nicht allem vorbeugen. Letztlich bleibt alles unsicher. Aber die Bibel sagt, wer zu Jesus gehört, ist Teil, bereits jetzt, eines unerschütterlichen Reiches. Halleluja. Ich spiele mit meiner Jüngsten ein Spiel, das geht so. Auf unserem Bett, unsere Decke ausgebreitet, sie steht drauf, schließt die Augen und irgendeinmal ziehe ich. Und dann fällt man um. Ist nicht so schlimm auf dem Bett. Es ist die Spannung, die das Spiel witzig macht. Und das Wissen, es kann mir ja nichts passieren. Aber wenn das das Lebensgefühl ist, diese Anspannung, in welchem Moment wird unter meinen Füßen der Boden weggezogen? Wann falle ich? Und wie schlage ich auf? Wenn das unser Lebensgefühl ist, dann kommt es nicht gut. Wer sich an Jesus hält, darf zu diesem unerschütterlichen Reich gehören. Und hier im Hebräerbrief lesen wir, und selbst wenn die geschaffene Welt vergeht, sein Reich bleibt bestehen. Denn unser Leben ist jetzt in Jesus verankert. Ja, deshalb soll Jesus in unserem Leben im Zentrum sein. Deshalb soll sich unser Leben um ihn drehen. Er soll im Mittelpunkt sein. Wir wollen leben, was hier steht, in Dankbarkeit und mit Ehrfurcht und Ehrerbietung ihm so dienen, dass er daran Freude hat. Weißt du, was die Herausforderung ist? Die Herausforderung ist, dass wir diese geistliche Realität ja nur im Glauben sehen. Aber ständig von dieser sichtbaren Realität, wo wir ja drin sind, umgeben sind. Wir müssen sein wie ein Arzt, der seine Entscheidungen erst trifft, wenn er vorher das Röntgenbild studiert hat. Wir sollen uns angewöhnen, diese Sicht auf die geistliche Realität uns darum zu bemühen. Bewusst in dieser Realität leben. Ist nicht einfach. Wie soll das gehen? Ja, ich war mal einige Monate in Kairo. Millionenstadt, mega heiß, total staubig. Es war eine Zeit vor Smartphones und WLAN und so weiter. Da war man wirklich noch, konnte man nicht einfach so überall gleichzeitig sein. Und ich war also in Kairo. Das Gute war, gar nicht so weit von dort weg, wo ich wohnte, war die Swiss Bakery. Sündhaft teuer natürlich. Aber da ging ich ab und zu hin. Warum? Die hatten einen schönen Innenhof, einen klimatisierten, konnte klimatisiert da sitzen. Und die hatten die NZZ, 2 Tage verspätet, aber immerhin. Da bin ich also in Kairo und tauche ein für einige Minuten in die Realität der Schweiz. Und etwa so kommt mir unsere Herausforderung vor. Wir leben hier in dieser Welt und wir wollen ja auch hier leben. Wir wollen gar nicht auf diese Welt verschwinden oder flüchten oder sie ignorieren. Alles nein. Aber wir wollen gleichzeitig die Sicht haben für die unsichtbare Realität, die geistliche Realität, die umfassendere Realität. Und deshalb brauchen wir immer wieder Momente, wo wir ganz bewusst da hineinschauen. Das können wir mit der Bibel. Denn da ist sie beschrieben, im Gebet. Und ich meine auch, wenn wir uns mit Menschen umgeben, so wie jetzt im Gottesdienst, die auch in dieser Realität leben. Und so schickt uns Gott keinen Propheten Haggai vorbei, der bei dir an die Tür klopft und sagt, Lebe in Ausrichtung auf das, was ich dir zeige. Aber die Bibel sagt uns genau das. Lebe in Ausrichtung auf das, was ich dir zeige, in der geistlichen Realität. Und ich wünsche mir, dass wir umsetzen können, was hier steht. Wir wollen Gott danken. Und aus Dankbarkeit wollen wir ihm mit Ehrfurcht und Ehrerbietung so dienen, dass er Freude daran hat. Ich lade uns ein zu beten und hier unserem Gott eine Antwort zu geben. Jesus, wir haben hier mit diesen Worten des Propheten Haggai, der eine Sprache spricht aus dieser unserer Welt. Hineinschauen dürfen in die umfassendere Realität. In die geistliche. Und ich bin so froh, dass ich wissen darf, dieser gewaltige Umsturz, er ist bereits geschehen. Ja, die Machtverhältnisse sind umgekehrt. Nicht mehr die Sünde hat Macht, sondern deine Gnade und deine Liebe haben triumphiert. Und Jesus, ich bin so froh, in dieses Reich hineinsehen zu dürfen und zu sehen, der, der jetzt an der Macht ist, der, der das Oberhaupt aller Mächte und Gewalten ist, das ist der, der mich Bruder nennt. Das ist der, wir haben es hören dürfen in der Einleitung, der zu uns sagt, du bist mein Freund. Das ist der, der zu uns gesagt hat, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Fürchte dich nicht, ich bin bei dir jeden einzelnen Tag. Danke, Jesus. Danke, Jesus, dass dein Reich jetzt unerschütterlich ist. Es gibt keine zweite Umkehr der Machtverhältnisse. Es ist ein unerschütterliches Reich. Und diese Welt wird vergehen, aber dein Reich bleibt bestehen. Und da dürfen wir dazugehören. Halleluja, Jesus. Und so bitte ich dich, hilf uns, dich im Mittelpunkt unseres Lebens zu haben. Hilf uns, unsere Entscheidungen so zu treffen, Röntgengebild konsultieren, hineinschauen in das, die umfassende Realität deines Reiches. Jesus, hilf uns, wenn wir Bibel lesen, da einzutauchen. Hilf uns, wenn wir beten, diese Schau zu haben. Jesus, hilf uns in unserem Alltag, so zu denken und so zu verhalten. Ah, ich preise dich, Jesus. Können wir miteinander aufstehen und mit ein, zwei Liedern einfach diese Gedanken noch festmachen in unserem Herzen? Stehen wir doch auf und die Band nimmt uns mit hinein.